Das ist Sehnenstark, der Podcast, der eintaucht in die Welt von Patella- und Achillessehnenschmerzen. Praxiserprobte Reha-Konzepte und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse erwarten dich hier. Also Ohren auf und reingehört.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sehnenstark. Der Druck heute ist hoch, der Countdown lief schon runter. Ich habe heute meinen guten Freund Gino am Start, Gino Lazzaro, der sich gleich natürlich auch selber nochmal vorstellen will, schon am Bibbern ist, weil er selber so selten Podcasts aufnimmt und deswegen jetzt gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Und wir heute über ein Thema sprechen wollen, was auf den ersten Blick erstmal vielleicht ein bisschen langweilig klingt, aber es überhaupt nicht ist, nämlich das biopsychosoziale Modell in der Schmerztherapie, in der Schmerzforschung, beziehungsweise vor allem über das Thema, bildest du dir deine Schmerzen überhaupt ein? Da gibt es nämlich einiges, was man da zu bequatschen können, auch vielleicht, wenn du an der Stelle dich mit chronischen Schmerzen, meistens ja eben mit Patella- oder Achillessehnenschmerzen irgendwie rumschlagen musst und das vielleicht eben schon eine ganze Weile hast und das auch vielleicht nicht so losgeworden bist bis jetzt, dann hast du dir vielleicht selber schon mal die Frage gestellt, ob du ja, dir das vielleicht einbildest oder wie groß der Anteil deiner Psyche irgendwie daran ist, dass die Schmerzen noch da sind oder vielleicht nicht besser werden oder ob du daran selbst schuld bist. Oder vielleicht hat dir auch dein Arzt das schon mal gesagt. Und all das wollen wir heute ergründen und ein bisschen mehr Klarheit schaffen und probieren, mehr Klarheit zu schaffen. Ja, Gino, herzlich willkommen zurück. Möchtest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen für diejenigen, die dich nicht kennen?
An alle, die noch nicht abgeschaltet haben, nachdem sie biopsychosozial gehört haben. Ja, ich bin Gino. Wir haben schon die ein oder andere Podcast-Episode zusammen aufgenommen, auch schon diverse YouTube-Videos. Ich bin Sportphysiotherapeut. Ich mache einerseits Selbstcoaching wie Nils für Leute mit chronischen Schmerzen, insbesondere Sportler wie du oder wie ihr. Und auf der anderen Seite bilde ich Therapeuten und Trainer aus. Das ist so ein kurzer Summary von dem, was ich mache.
Genau, und du hast dich ja auch so ein bisschen mehr auch auf dieses ganze Schmerzedukationsthema fokussiert. Bildest ja jetzt eben auch sehr, sehr viele Physios in dem Bereich aus oder auch Trainer in dem Bereich aus. Bildest hier weiter und versuchst da eben mehr Klarheit auch zu schaffen. Und wir haben ja in der Vergangenheit auch schon mal mit dem einen oder anderen Klienten eh schon zusammengearbeitet, beziehungsweise ich habe dir Klienten geschickt, eher so rum, von Leuten, die teilweise ich nicht betreuen konnte. Ne, zum Beispiel den Fabi, ein Physio-Kollege von uns, den ich an dich weitervermittelt habe, weil er einfach eine Problematik hatte, bei der ich nicht helfen konnte. Aber eben auch andere Klienten, bei denen ich quasi mit meinem Ansatz, mit dem, was ich mache, eben quasi sozusagen durch war und wir einfach gesagt haben, dass du der bessere Fit, der Dani bist, der sich damit nochmal besser auskennt. Und ich dir dann jemanden weitergeleitet habe, mit dem du da weitergearbeitet hast und das ist auch dann auf jeden Fall noch ein Beispiel, über was wir ein bisschen später noch sprechen wollen.
Jetzt an der Stelle, bevor du schon wieder so modest bist, ich habe dich auch schon ganz viel zu Coaching-Klienten von mir gefragt. Also es ist nicht nur so, als würde der Nils mich Dinge fragen, ich frage auch Nils Sachen. Also der Nils ist immer so bescheiden. Ja, das wollte ich einfach nur dazu erwähnen.
Stimmt, gerade erst letzte, ne? Vor ein paar Tagen kam eine Sprachnachricht dazu rein. Ja, das stimmt.
Genau.
Na gut, okay. Ja, Gino, biopsychosoziales Modell ist, also auf der einen Seite gibt es ja diejenigen ganz häufig in der Physiotherapie, die sich so ihren eigenen Erfahrungsschatz aufgebaut haben und da darauf beharren und sich vor allem darauf verlassen, was sie da gelernt haben, vielleicht auch in Fortbildungen, Weiterbildungen gelernt haben und ihre eigenen Erfahrungen irgendwie über alles stellen. Dann gibt es auf der anderen Seite, wenn man ganz weit auf die andere Seite geht, diejenigen, die irgendwie gefühlt nur Studienprotokollen hinterherjagen und nur wissenschaftsbasiert arbeiten und gar nicht den eigentlichen evidenzbasierten Gedanken oder das evidenzbasierte Arbeiten quasi machen. Und wir sehen es ja zwar natürlich schon auf jeden Fall eher auf der evidenzbasierten Seite, aber eben basiert und nicht, dass das das Einzige ist sozusagen, also dass das Einzige ist, was wir können, ist Studienprotokolle weitergeben, sondern dass wir eben vor allem natürlich auch mit dem Patienten im Fokus oder dem Klienten im Fokus arbeiten. Und dieses Modell, das biopsychosoziale Modell, wird da ganz häufig da auch in der Gegend rumgeworfen. Von der einen wird es quasi wird draufgehauen und wird gesagt, dass es eigentlich gar nichts bringt und dass es eigentlich völlig vereinfacht ist. Von der anderen wird es als Framework vergöttert. Magst du mal ganz kurz ein bisschen was dazu erzählen, vielleicht auch eben mit so ein paar praktischen Beispielen, was man darunter versteht und wie wir das auch eben anwenden können, was davon vielleicht irgendwie sinnvoll ist für uns und was nicht.
Perfekt. Um direkt nochmal ein paar mehr Leute zu verlieren, fange ich mit einem historischen Hintergrund an. Nee, Quatsch. Ist aber tatsächlich auf George Engel zurückzuführen. 1977 war das, ziemlich sicher. Da hat er das erste Mal in einem Paper darüber gesprochen. Was ist das biopsychosoziale Modell? Wie der Name schon sagt, ist ein Modell. Alle Modelle sind falsch, aber einige sind nützlich. Es besteht oder es geht darum, den Mensch aus nicht nur biomedizinischer Sicht zu betrachten, wie es häufig gemacht wird. Wir suchen nach einem ganz konkreten Problem im Körper, also ein biologisches Problem, und das müssen wir fixen und dann ist das Problem behoben, sondern dass man neben dieser biologischen Komponente auch die Psyche und die sozialen Aspekte des Menschen betrachtet. Und letztendlich gibt es niemanden, der so wirklich sagen kann, dass dieses Modell nicht erstrebenswert ist, weil das einfach nur dumm wäre, sowas zu sagen, weil jeder so grundsätzlich damit übereinstimmt, dass man den Menschen ganzheitlich betrachten sollte. Also von der Perspektive her auf jeden Fall super. Die große Schwierigkeit ist halt einfach in der Umsetzung. Und das ist eben das, was kritisiert wird, weil jetzt können wir direkt in die Details gehen. Zum einen wird halt diese Fragmentierung sehr kritisiert. Da gibt es auch ein Paper von Ben Cormack, Peter Stilwell, Sabrina Cornix und Joe Gibson. Die vier haben da zusammen ein Paper geschrieben, 2023. Was war der Titel? The Biopsychosocial Model is Lost in Translation. Ziemlich sicher war das der Titel. Super cooles Paper, wo es eben darum ging, was George Engel eigentlich damit erreichen wollte, eben so eine ganzheitliche Betrachtung des Menschen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass viele Physios sich dem zustimmen und dennoch biomedizinisch arbeiten. Einfach weil es so komplex ist und nicht standardisierbar ist. Deswegen ist das biopsychosoziale Modell an sich auch nicht evidence-based, weil man den konkreten Ansatz, der biopsychosozial ist, nicht standardisieren kann. Deswegen ist auch schwer zu sagen, ob biopsychosoziale Therapie besser ist als andere Therapie, weil es für jeden auch anders konkret aussieht. Das ist eben ein großer Kritikpunkt daran. Und genau, also dass die Leute sich damit identifizieren, biopsychosozial zu arbeiten, aber es gar nicht wirklich umsetzen können. Und auf der anderen Seite eben diese Fragmentierung, die ich gerade genannt hatte, dass die Leute es in, entweder es ist ein biologisches System oder es ist ein psychisches Problem oder es ist ein soziales Problem, einteilen. Und nicht verstehen, dass diese Komponenten immer alle drei gleichzeitig präsent sind und sich gegenseitig beeinflussen. Das ist eben eine weitere Thematik, die zu Recht kritisiert wird. Und dann eben noch diese Neuromanie. Es geht nur ums Gehirn. Das Gehirn ist das Wichtigste überhaupt. Und es wird immer aufs Gehirn zurückgeführt. Schmerz wird nicht richtig verarbeitet. Genau. Diese drei Hauptkritikpunkte gibt es an dem Modell, dem eigentlich jeder zustimmt. Aber die Umsetzung ist sehr schwierig.
Genau, du hast eigentlich sehr, sehr cool gesagt, wenn man zu, egal ob jetzt zum Therapeuten oder zum Arzt hingehen würde und sagen würde, du arbeitest schon ganzheitlich, oder? Dann würde jeder sagen, ja klar, natürlich. Weil du stehst natürlich auch richtig dämlich da, wenn du sagst, nee, ich arbeite nicht ganzheitlich. Was dann ja aber tatsächlich ganz häufig passiert, ist eben, dass nicht ganzheitlich gearbeitet wird. Ganzheitlich eh ein furchtbares Wort, finde ich, weil es eigentlich ja genau das impliziert, was oder das sagt, was sein sollte, nämlich, dass man sich das gesamte System Mensch anschaut, eben nicht nur die Belastung oder das, was da tatsächlich auf einer biologischen Ebene, sei es wie die Gelenke aussehen, wie irgendwelche, was MRT-Bilder sagen, wie derjenige sich da konkret bewegt, passiert, sondern eben auch natürlich, wie derjenige denkt über diese Problematik, die er da hat, oder eben auch, wie sein Umfeld das Ganze beeinflusst, wie derjenige vielleicht aufgewachsen ist, dieser Aspekt. Aber ganz häufig wird sich eben nur auf dieses Biologische fokussiert. Und da hast du vollkommen recht, das ist sehr, sehr schwer, auch ist das Ganze quasi aufzuteilen. Aber wir können da ja mal so ein bisschen reingehen. Also der biologische Teil, den können wir ganz gut abhaken, der ist für jeden auch irgendwie relativ offensichtlich, in Anführungszeichen. Und gerade natürlich auch bei unserem Thema, beim Thema Achillessehnen, beim Thema Patellasehnen, da haben wir einen sehr, sehr großen Anteil an dieser biologischen Komponente, einen sehr, sehr großen Anteil an der Biomechanik, also das heißt an der Belastung an sich, wie derjenige sich bewegt, wie viel Belastung derjenige auf die Sehnen bringt und davon eben auch sehr, sehr stark abhängig, wie stark die Schmerzen dann jeweils sind. Das ist der eine Teil. Aber natürlich gehören da eben auch noch andere Teile dazu, nämlich natürlich, wie gehst du damit um? Also wie ist dein, was ist deine Vorstellung davon, was da überhaupt los ist an der Sehne? Hast du Angst davor, dass Schmerzen dafür sorgen können oder dass die Schmerzthematik dafür sorgen kann, dass deine Sehne vielleicht reißt und du dadurch vielleicht dann eben anfängst zu kompensieren und deinen Körper anders belastest und dann vielleicht auch andere Probleme wieder aufkommen? Oder eben wirst du sozial isoliert durch diese Problematik und kannst quasi, siehst deine Freunde vielleicht nicht mehr, was vielleicht auch eben zu einer Verschlechterung deines psychischen Zustands führen kann und dadurch eben auch die Schmerzen wieder beeinflussen kann. Aber du hast ja jetzt schon gesagt, es ist relativ schwer, das irgendwie komplett gegeneinander abzugrenzen und zu sagen, wir machen jetzt die eine Komponente oder die andere Komponente. Aber kannst du so einen grundlegenden Plan sozusagen geben oder so ein grundlegendes Vorgehen, wie man irgendwie eben auch diese beiden anderen Komponenten, die psychische und die soziale Komponente eben auch mit eingehen kann, weil ich meine Assessments für den biologischen Teil kennen die meisten Physios und Trainer irgendwie schon, ne? Wir schauen uns die Belastung an, wir schauen uns an, wie derjenige sich bewegt und so weiter, aber wie kann ich denn diese anderen beiden Faktoren oder die anderen beiden Teile, wie kann ich die denn greifen?
Schwierige Sache. Es gibt aber so hilfreiche Ansätze oder auch wieder Modelle wie das Pain and Disabilities Drivers Management Model, längster Modellname überhaupt, von Yannick Toussignol-Laflamme und Cook. Das ist sehr hilfreich, weil es einfach das Assessment der Person in verschiedene Domänen einteilt, die man dann alle schrittweise durchgeht, damit man alles betrachtet hat. Sowas wie umweltbezogene Faktoren, arbeitsplatzbezogene Faktoren, soziale Faktoren, nozizeptive Schmerztreiber und dann oder neuropathische Schmerztreiber, mittlerweile im neuen Modell auch noziplastische Schmerztreiber. Und da gibt es dann so hilfreiche Tipps, um zu gucken, ist das ein Haupttreiber des Schmerzes, wenn dann gewisse Tests positiv oder negativ ausfallen. Also solchen Modellen kann man sich auf jeden Fall zunutze machen, damit man alles auf dem Schirm hat. Aber auch hier nicht wieder die Teile voneinander trennen, sondern es dient letztendlich wie so einer Übersicht. So, habe ich das alles überprüft oder habe ich irgendwas so komplett vergessen? Aber nicht vergessen, dass die Bestandteile miteinander zusammenhängen und sich gegenseitig massiv beeinflussen.
Gehst du diese einzelnen Domänen bei dir in der Anamnese zum Beispiel komplett durch oder hast du da einen eigenen Fragebogen entwickelt oder wie gehst du das an?
Mittlerweile gibt es sogar speziell von diesem Modell ein Fragebogen-Tool. Das ist noch nicht auf Deutsch verfügbar, auf Englisch und Französisch bis dato nur. Aber das könnte man dem Patienten im Vorfeld schicken und dann kann er all das ausfüllen. Und dann wird zum Beispiel deine E-Mail-Adresse als Therapeut, kannst du den Patienten angeben lassen. Und dann kriegst du die Ergebnisse schon vor eurem ersten Termin zum Beispiel zugeschickt. Und dann kannst du den Ersttermin zum Beispiel viel spezifischer richten in eine Domäne, wenn du da noch offene Fragen hast oder so. Oder wenn ganz offensichtlich ist, dass es in einer Domäne nicht wirklich viel zu besprechen gibt, dann musst du damit nicht so viel Zeit verbringen. Also das ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Ansonsten schicke ich gerne unseren Coaches eigene Fragebögen davor noch. Zum Beispiel zur schmerzbezogenen Selbstwirksamkeit. Das ist ein Fragebogen, den wir immer schicken. Oder die Temper Scale of Kinesiophobia, ob so eine gewisse Bewegungsangst besteht. Das sind so Sachen, die man einfach im Vorfeld schon schicken kann und dadurch die Therapiezeit, die gemeinsame Zeit effizienter nutzen kann.
Ja, sehr, sehr gut gesagt. Genau, also wir versuchen natürlich auch alles, was wir jetzt an Papern und auch eben solchen Hinweisen natürlich haben oder erwähnen, natürlich auf jeden Fall in den Shownotes zu verlinken, dass ihr euch das mal anschauen könnt und
viel
euch
Spaß.
Da vielleicht mal durchwühlen könnt. Oder natürlich, ihr bucht einfach eine Weiterbildung bei Gino und dann kann man sich das Ganze nochmal ganz strukturiert und schön vor Augen geführt einfach nochmal anschauen und lernt das. Ja? Jetzt Lass mal in dieses schön populistische Thema oder polarisierende Thema reingehen mit der Psyche. Ne? Also wir nehmen jetzt mal uns den Aspekt raus. Über, wie gesagt, die biologische Komponente oder die biomechanische Komponente haben wir hier in den Folgen schon unfassbar viel gesprochen. Bisschen über den psychischen Teil natürlich auch mit Robin Nürnberg schon mal in der einen Folge. Über Schmerzgedächtnis, über Phantomschmerzen und alles, was irgendwie da so dazu gehört. Wir wollen jetzt aber quasi so ein bisschen von der pragmatischen Perspektive daran gehen. Jetzt haben wir nämlich ja zum Beispiel Leute, die haben einen, also bei unseren Sehnenschmerzen jetzt zum Beispiel, haben Schmerzen und haben dann gewisse Aktivitäten, die rein von der Intensität her auf jeden Fall Schmerzen auslösen sollten oder auch relativ starke Schmerzen auslösen sollten. Aber sie tun es gar nicht zwangsläufig. Und das eben unter Umständen, weil diejenigen sich damit sehr, sehr wohlfühlen, weil es einfach eine Aktivität ist. Ihr Sport ist zum Beispiel, bei dem sie sich sehr, sehr wohlfühlen, der ihnen unfassbar viel gibt. Einfach Stressabbau, ne, Freude, einfach ganz, ganz viele positive Aspekte hat quasi. Und dann kann es ja unter Umständen vorkommen, dass der Sport oder dass diese Aktivität einfach den Schmerz auch so ein bisschen dämpft, wenn man so sagen möchte. Woher kommt das? Was passiert da im Körper oder was passiert in der Schmerzverarbeitung, in der Schmerzwahrnehmung, in diesem ganzen Apparat, dass das irgendwie dadurch verändert werden kann? Und kann man das auch komplett sozusagen überdecken oder sind dem gewisse Grenzen gesetzt?
Also was passiert konkret, wenn man Aktivitäten macht, die man gerne macht in Bezug auf Schmerz?
Habe ich es richtig verstanden? Genau, und eben warum das eben dazu führen kann, dass eben sowas vielleicht eben weniger Schmerzen auslöst oder auch keine unter Umständen.
Also natürlich, wenn man Dinge macht, die man liebt, dann werden viel Glückshormone ausgeschüttet und die haben eine hemmende Wirkung auf jegliche Gefahrensignale, die das Rückenmark hochgefeuert werden. Also das ist jetzt so die biologische Erklärung davon. Boah, die Frage ist, wie tief willst du jetzt darüber reden? Da muss man sich ja grundsätzlich auch die Frage stellen, gibt es sowas wie psychogenen Schmerz? Also ein Schmerz, der durch Gedanken ausgelöst werden kann. Weil das hängt ja so ein bisschen auch mit Ablenkung zusammen, ne? Wenn man so einen Sport macht. Also wenn man ein bisschen jetzt nach außen zoomt, ist die Frage, welchen Einfluss haben die Gedanken oder der Verstand auf Schmerz?
Absolut,
und,
genau.
Das ist ein sehr, sehr schweres Thema. Es wird als sehr wichtig dargestellt. Gerade wenn man so Placebo und Nocebo so ein bisschen sich ein bisschen darüber informiert. Aber wenn man sich dann mal detaillierter anschaut, dann ist der Effekt nicht so groß, wie es erzählt wird. Und bis dato wissen wir nicht, ob es einen rein psychogenen Schmerz gibt. Also einen Schmerz, den du dir sozusagen ausdenkst oder der durch deinen Verstand ausgelöst wird. Das können wir bis dato nicht sagen. Wo es keine Diskussion darüber gibt, also wo Klarheit besteht, ist, dass die Psyche Schmerzen beeinflussen kann, im positiven oder negativen Sinne, aber dass Schmerz ausgelöst wird durch Gedanken, das kann man aktuell auf jeden Fall nicht sagen.
Ja, und dass es beeinflusst, das ist, denke ich, auch also meine Erfahrung auf jeden Fall, deine wahrscheinlich auch. Und der spannende Teil dabei ist ja vor allem eben dann auch so ein bisschen rauszufiltern, wie viel sozusagen die Psyche in Anführungszeichen da einfach ausmacht. Einfach zum paar Beispiele zu nennen. Eine Klientin, die wir hatten, die Elisa, die mit Sicherheit auch irgendwann nochmal im Podcast erscheinen wird, wo wir über ihre Situation nochmal sprechen und über das Coaching, die über 8 Jahre Achillessehnenschmerzen hatte, auch schon unfassbar viel ausprobiert hatte, außer das, was dann am Ende tatsächlich funktioniert hat, nämlich progressiv das Ganze aufzubelasten und die Sehne langsam zu trainieren, was wir dann gemacht haben, wo aber auf jeden Fall auch ein sehr, sehr großer psychischer Aspekt da einfach dabei war. Zum Beispiel eben dadurch hat man das gesehen, dass sie als Lehrerin immer wenn sie ein relativ hohes Stresslevel hatte, viel zu tun hatte, dass dann die Schmerzen eigentlich auf einem guten Level waren und es okay war. Und sobald sie Ferien hatte, sind die Schmerzen hochgegangen, weil sie einfach im Endeffekt natürlich mehr Möglichkeiten hatte oder sich darauf zu fokussieren, eben überhaupt quasi nicht mehr so abgelenkt war und einfach den Fokus darauf gerichtet hat und dann eben natürlich auch viel, viel schneller einzelne Sachen wahrgenommen hat. Quasi der Filter, der sozusagen normalerweise dann durch das Stresslevel, durch die Ablenkung da drüber liegt, der war dann einfach nicht mehr da. Und dann hat sie das einfach deutlich mehr wahrgenommen. Das ist so der eine Teil, der davon sein kann. Am Ende hinweg vom Coaching war das immer so ein Spiel von, dass es irgendwo zwischen 0 und 2 geschwankt ist bei ihr, also vom Schmerzlevel auf der Skala von 0 bis 10. Immer auf einem sehr, sehr niedrigen Level, aber es ist nie ganz weggegangen, bis es dann irgendwann, und sie sagt immer bis heute, es hat irgendwann Klick gemacht und dann war der Schmerz einfach von jetzt auf gleich weg. Und das ist ja absolut biologisch gesehen nicht zu erklären. Also da kann man jetzt nicht sagen, okay, da hat jetzt keine Nozizeption mehr stattgefunden oder sowas, sondern da muss irgendwas, sagen wir mal, psychisch passiert sein sozusagen, dass da vielleicht einfach ein Deckel draufgelegt wurde, ein Filter draufgelegt wurde, der das Ganze quasi dann einfach nicht mehr so präsent gemacht hat, dass es als Schmerz wahrgenommen wurde. Und das ist ja sehr, sehr, ein sehr, sehr spannendes Thema, weil wir erleben eben bei einzelnen Leuten, wie zum Beispiel bei ihr, dass es ein sehr wichtiger Faktor ist, wo wir dann viel auch eben mit Defokussierung gearbeitet haben. Da haben wir auch eine Podcast-Folge darüber aufgenommen. Und bei anderen Leuten spielt das überhaupt gar keine Rolle, die komplett nur rein biomechanisch getrieben sind, belastungsgetrieben sind, die mir jeden Tag sagen, also in der Tabelle eintragen, dass es ihnen super gut geht, dass sie gut geschlafen haben, dass sie ein niedriges Stresslevel haben, dass es ihnen super gut geht, dass sie auch keine Angst haben, in die Belastung reinzugehen, dass sie ihr Training machen, sich gut fühlen, dass alles im Endeffekt in Ordnung ist und dann man das Gefühl hat, die psychische Komponente spielt eigentlich gar keine Rolle. Und das irgendwie herauszufiltern, wie groß dieser Aspekt ist oder wie groß dieser Anteil davon ist, das ist ja eigentlich so das Spannende, ne? Hast du da noch irgendwie was, wie du da rangehst, wie du da, oder versuchst du es überhaupt auseinander zu dröseln sozusagen oder wie gehst du das an?
Also letztendlich bekommt man das in der Therapie sehr, sehr schnell mit, ob eine große Bewegungsangst vorherrscht oder nicht. Also das hört man entweder ganz konkret, wenn die Leute sagen, ich habe Angst, das zu machen, also die verbalisieren das direkt, oder man hört es halt so zwischen den Zeilen, dass die so ein bisschen herumdrucksen, wenn es darum geht, die Belastung zu steigern und dann, dass doch irgendwie was dazwischen kommt und es ging doch nicht, die Einheit zu machen, dann wird man so ein bisschen hellhörig, sage ich mal, und adressiert das nochmal konkreter. Aber ich denke, ein wichtiger Punkt ist an der Stelle hervorzuheben, dass das Fokus auf Schmerz nicht automatisch bedeutet, dass man mehr Schmerz haben wird, weil es ganz massivst mit der Katastrophisierung zusammenhängt. Und das sage ich vor dem Hintergrund, dass ich nicht will, dass eine Angst daraus entsteht, dass wir jetzt erwähnen, ja, also wenn man sich auf den Schmerz konzentriert, dann wird Schmerz mehr. Das ist nicht automatisch der Fall. Das ist bei individuellen Personen in ganz individuellen Szenarien der Fall, aber de facto nicht bei jedem. Da gibt's ja zu Genüge Paper, zum Beispiel von Hickey et al. Oder Smith et al., die systematische Übersichtsarbeit und Meta-Analyse, oder jetzt kürzlich von Powell et al. 2024, wo es viel darum geht, dass Leute, die keine Bewegungsangst haben, wenn die sogar mit Schmerzen trainieren oder trotz Schmerzen trainieren, dass die auf Funktionsebene bessere Fortschritte machen und auf Schmerzebene keine negativen Effekte haben. Also dass es vorteilhaft sein kann, bei einem moderaten Schmerzlevel zu trainieren. Und das ist so eine der Nachrichten, die ich hier rüberbringen möchte, dass nicht die Angst besteht, Schmerzen zu haben beim Training oder sich auf Schmerz zu konzentrieren, weil das ist was ganz Normales. Es wäre unnormal, Schmerzen zu haben und dann immer die Gedanken irgendwo anders zu haben. Besonders wenn das Schmerzlevel ziemlich hoch ist. Und da kommen wir dann zu einem Thema, das nennt sich Toxic Positivity, wo es eben viel darum geht, dass die Leute, die anhaltende Schmerzen haben, sich extrem getriggert fühlen und schlecht behandelt fühlen, wenn dann einfach so vermeintlich biopsychosoziale Sprüche kommen wie, ja, du musst dich einfach ein bisschen ablenken vom Schmerz. Oder du musst einfach ein bisschen positiver denken, dann geht dein Schmerz weg. Die Leute fühlen sich verarscht, zu Recht.
Absolut zu Recht, definitiv, ja. Und das ist auch eine super gute Sache, das nochmal einzuordnen, um einfach da nochmal drauf einzugehen. Ja, das ist ja auch vor ein paar Tagen in der Story, oder ich glaube gestern oder vorgestern in der Story, wo du auch darüber gesprochen hast, wie viel Schmerz sozusagen auch okay ist. Und das ist für manche Leute, so wie du jetzt gesagt hast, die keine oder nahezu keine Angst vor Belastung, vor Bewegung haben, dass es für die vorteilhaft sein kann, eben mit einem gewissen Schmerzlevel zu trainieren. Immer natürlich sehr, sehr spezifisch auch bezogen auf die Art der Verletzung oder der Problematik, die wir haben. Bei Sehnen zum Beispiel sagen wir eben auch dazu, dass es für die meisten Leute irgendwo Schmerzlevel von 3 bis 4 währenddessen und eben innerhalb von 24 Stunden die Schmerzreaktion okay ist, wenn man damit trainiert. Aber das eben genau wie du sagst, das gilt für diejenigen, die relativ wenige Probleme damit haben und sagen, hey, das ist okay, wenn ich auf einem gewissen Level trainiere, solange es mir hilft, so nach dem Motto, solche Sprüche zum Beispiel, dann ist es okay. Bei jemandem anderen, der aber eben vielleicht Angst vor Bewegung hat, Angst vor Belastung hat, Angst, das Ganze zu steigern, kann es sehr, sehr sinnvoll sein, deutlich, deutlich niedriger einzusteigen und eher bei irgendwo zwischen 0 und 1 sich vielleicht zu befinden. Einfach dann, damit demjenigen eben auch eine Sicherheit gegeben wird, weil über die Zeit, dann wird es vielleicht unter Umständen ein bisschen länger dauern, aber über die Zeit wird es dann trotzdem funktionieren, weil man dann langsam trotzdem steigern kann, ohne dass das Schmerzlevel sich erhöht, ne? Und sondern die Anpassungen, die strukturellen oder eben die kapazitären Anpassungen, funktionellen Anpassungen finden halt eben trotzdem statt und dann kann man eben schon mehr mit dem gleichen Schmerzlevel, was natürlich eben auch wieder für eine gewisse Selbstwirksamkeit oder mehr Selbstwirksamkeit geben kann, wenn man eben vergleicht, hey, guck mal, wir haben jetzt so und so viel Gewicht bewegt oder wir haben so und so viel beim Laufen vielleicht schon geschafft und vorher hast du so und so wenig geschafft oder vielleicht so viel, viel weniger geschafft. Guck mal, was wir erreicht haben mit dem gleichen Schmerzlevel, das schon super viel dann hinbekommen. Aber das eben in einem sicheren Rahmen oder in einem sicheren Hafen sozusagen, damit das eben auch funktioniert, wohingegen man bei einem anderen vielleicht auch deutlich höher arbeiten kann, wo man natürlich immer wieder aufpassen muss, dass man den Schmerz nicht zu sehr triggert und dann eben unter Umständen dafür sorgt, dass der Schmerz einfach quasi erhalten bleibt und man nur, ich sage mal, nur eine Funktionsverbesserung erreicht hat und dann am Ende, also für uns beide natürlich im Coaching dann, am Ende dann quasi mehr kann, aber trotzdem noch auf dem gleichen Schmerzlevel, dann ist es so ein bisschen, naja, der Klient ist dann trotzdem nicht happy, weil er möchte natürlich möglichst wenig oder keine Schmerzen mehr haben und seinen Sport irgendwie so viel machen können. Das heißt, da muss man natürlich schon so ein gewissen Common Ground finden. Aber dass es eben schon sehr, sehr stark abhängig natürlich ist von der Person, mit der man da arbeitet. Ja. Und wenn wir jetzt, und gerade wenn wir jetzt eben auch so uns solche Sprüche wie, was ich eben leider schon immer wieder von Klienten oder potenziellen Klienten, die mit mir gesprochen haben, gehört habe, die dann beim Arzt waren, wo man zum Beispiel gerade auf dem MRT oder auf dem Ultraschall vielleicht keine große Veränderungen an der Sehne sieht oder generell vielleicht gar keine Veränderungen an der Sehne sieht und die dann vermeintlich wirksame Therapien bekommen haben vom Arzt, also sprich in den meisten Fällen ist es dann Stoßwelle oder und/oder Eigenbluttherapie, die aber ja keinen guten nachgewiesenen Nutzen haben, der Orthopäde aber leider sehr, sehr häufig oder in den meisten Fällen denkt, dass es einen sehr, sehr, sehr guten Nutzen hat, dass, wie ihr auch schon Sprüche gehört habt, dass Stoßwelle, dass sie versprochen haben oder dass sie gesagt haben, ja, hundertprozentig wird das helfen, was natürlich völliger Quatsch ist, weil in der Medizin hilft nichts zu 100%, auch nicht unser Coaching. Aber
das hilft hundertprozentig dem Geldbeutel von dem Arzt. Das,
richtig.
Das ist eine hundertprozentige Garantie.
Aber das ist ja auch ganz wichtig, deswegen darf man ja auch keine Heilversprechen machen. Ja, das darf niemand machen und das ist auch ganz wichtig. Aber dass Leute dann, wenn sie eben ein relativ klares Bild haben in der, was die Bildgebung angeht und dazu eben noch Therapieresistenz in den Anführungszeichen, zumindest aus Sicht des Arztes, dass dann der Arzt vielleicht mal hingeht und sagt, hey, haben Sie mal drüber nachgedacht, dass das vielleicht nur was Psychisches sein kann? Und da fängt es ja an, dann sehr, sehr kritisch zu werden, weil den einen wird es gar nicht stören. Der wird rausgehen und sagen, boah, was ist das für ein Arsch? Ne? Der denkt, ich bilde mir das ein, aber das ist ja völliger Quatsch. Ich weiß, dass der Schmerz da ist. Aber dem anderen wird es ja eben sehr, sehr zu denken geben. Und der wird vielleicht dann an sich zweifeln. Und vielleicht, also das höre ich schon immer wieder, dass Leute sagen, boah, ich habe mir dann schon gefragt, ob das an mir liegt oder ob das mein Problem ist sozusagen. Ne? Und da müssen wir dann sehr, sehr stark differenzieren, wie wir dann mit demjenigen auch umgehen.
Auf jeden Fall. Nennt sich Gaslighting übrigens. Wenn du die Person dann durch solche Dinge an sich selbst zweifeln lässt. Passiert täglich viel zu oft in der Schmerztherapie oder in der Schmerzwelt. Sehr, sehr, sehr schade.
Auf jeden Fall, genau. Haben wir noch irgendwas zum psychischen Anteil oder so mal die soziale Komponente mal aufmachen? Den Topf. Die Dose, das Fass.
Zu dem psychischen Anteil, also Thema den Schmerz bildest du dir ein oder sowas, sowas soll ja der Titel von diesem Podcast werden, ne? Schmerz ist nie eingebildet, also Schmerz ist immer real. Also wenn du Schmerzen hast, lass dir definitiv von niemandem sagen, dass dein Schmerz nicht angemessen ist, zu hoch ist, falsch ist oder sonst was. Also zum Thema Gaslighting, lass dich da nicht an dir selbst zweifeln, weil der Schmerz ist genauso, wie er ist, wie du ihn empfindest. Also das ist mir auf jeden Fall auch sehr wichtig, dass man das dazu sagt. Ja. Ja, und was war es noch? Ach so, ja. Weil du den Arzt oder Ärzte angesprochen hast. Wir wollen jetzt hier kein Ärzte-Bashing machen. Das kann man genauso gut auf Therapeuten oder Trainer übertragen. Das biopsychosoziale Modell wird sehr häufig bewusst oder unbewusst verwendet als Deckmantel für Inkompetenz. Also, dass man zum Beispiel sagt, ja, also ich finde jetzt keine biologische Ursache, muss dann also psychisch oder sozial sein. Ja. Dabei gibt es so viele biologische Erklärungen, die wir einfach noch nicht verstanden haben, die wir vielleicht noch nicht ermitteln können mit den Tools, die wir bis jetzt haben. Dabei wäre es eigentlich hauptsächlich eine biologische Ursache, aber der Therapeut oder der Arzt oder wer auch immer gesteht sich diese Ignoranz nicht ein und sagt, ja, was? Ich kenne die Antwort biologisch nicht, deswegen muss es psychisch oder sozial sein.
Ja.
Das ist noch sehr wichtig.
Und zum Thema, anzuschließen da, was die Bildgebung angeht, hatte die Ebony Rio, eine der führenden Sehnenforscherinnen weltweit, die wir im Podcast hier auch hatten, hat dazu eigentlich ein super cooles Zitat gebracht. Sie hat einfach gesagt, you cannot see pain on MRI. Du kannst Schmerzen nicht auf dem MRT-Bild sehen und nur weil man da was sieht oder nichts sieht, heißt das nicht, dass du Schmerzen hast oder dass du keine Schmerzen hast. Wir wissen da ja eben auch, haben wir auch schon sehr, sehr häufig drüber gesprochen, dass auch eine sehr, sehr geringe Veränderung am Sehnengewebe starke Schmerzen auslösen kann oder jemand dann starke Schmerzen haben kann. Genauso wie eine Sehne, die nicht gut aussieht und schon sehr, sehr stark verändert ist, dazu führen kann, dass jemand nur minimal Schmerzen hat oder gar keine Schmerzen hat. Und eben auch passend dazu hatte ich das gerade auch bei Leuten mit einem patellofemoralen Schmerzsyndrom zum Beispiel relativ häufig dann, dass denjenigen, die ein MRT gemacht haben, man da nichts gesehen hat, weil ein patellofemorales Schmerzsyndrom sieht man halt nicht auf dem MRT, weil es halt keine strukturell veränderte Problematik ist, sondern ein Schmerzsyndrom, einfach eine funktionelle Problematik, eine Überlastung, wo dann eben den Leuten gesagt wurde, so nach dem Motto, du hast kein Patellaspitzensyndrom, weil die Ärzte nicht kompetent genug waren, das richtig zu diagnostizieren, dass es ein PFSS ist und dann eben gesagt haben, man sieht nichts an der Sehne im MRT, aber sie haben starke Schmerzen, vielleicht ist es irgendwie doch was Psychisches und das ist deswegen auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft, wenn du Schmerzen hast, dann sind sie immer real, die sind immer da und da braucht man sich auch nicht reinreden lassen, dass das irgendwie nicht so ist. Wichtig.
Und die sind häufiger biologisch, als wir es aktuell wissen.
Genau. Da habe ich ja auch mit Robin schon immer mal wieder drüber gesprochen, eben auch beim Thema Rückenschmerzen, wo man da vielleicht eben auch unter Umständen Entzündungszeichen, die man so noch nicht gesehen hat, immer mehr entdeckt, auch am Rücken an sich, die dann ausstrahlende Beschwerden oder bei Nerven an irgendwelchen Stellen irgendwelche Schmerzen verursachen können, die wir dann auf eben so lokale Entzündungsreaktionen am Rücken zurückzuführen können und das früher quasi noch nicht bekannt war und dann man dann einfach immer mehr sagen kann, okay, wir finden da immer mehr, was eben auch Schmerzen erklären kann, was wir vorher einfach gar nicht wussten. So. Da muss man natürlich immer aufpassen. Ich finde, wenn wir über solche Themen sprechen, dann, dass man nicht in die Falle tappt sozusagen, dass wir quasi die Büchse der Pandora aufmachen und sozusagen dann jetzt sagen, naja, alles kann alles sein und das, wir rechtfertigen sozusagen dann völlig an Haaren herbeigezogene Theorien zu Schmerzentstehung oder zu, ja, warum Schmerzen überhaupt da sind. Also da muss man immer, finde ich, sehr, sehr aufpassen, dass man sich nicht immer nur noch darauf beruft und sagt, naja, vielleicht haben wir es auch einfach noch nicht entdeckt. Weißt du, wie ich meine? Dieses Gefühl.
100% auch zum biopsychosozialen Modell. Ich habe ja erwähnt, super schwer in der Umsetzung und nicht standardisierbar etc. Das bedeutet nicht, dass wir nicht streben sollten, so zu arbeiten. Also nur weil etwas schwer ist, heißt nicht, dass wir es nicht machen sollten. Also Quantenphysik ist auch schwer und trotzdem ist es auch wichtig und hat die Daseinsberechtigung. Also das ist vielleicht noch relevant.
Ja, absolut. Dann lass uns jetzt nochmal über die soziale Komponente sprechen, Komponente sprechen, die ja, würde ich mal sagen, häufig so ein bisschen hinten runterfällt, die super wichtig sein kann und, denke ich, immer irgendwo mit reinspielt, bei jedem Menschen eigentlich, aber eben häufig so ein bisschen hinten runterfällt, weil sie, wenn jemand so die soziale Komponente verantwortlich macht für irgendwie jetzt eine Schmerzen, wie jetzt bei der psychischen Komponente, so nach dem Motto, naja, vielleicht bildest du dir das nur ein, aber die trotzdem eine große Rolle spielt. Und da hatten wir auch eine Klientin zusammen, beziehungsweise die ich am Anfang hatte, die ich dann eben an dich weitergeleitet habe, eben eigentlich, also nicht hauptsächlich aus dem Grund, aber auch aus einem der sozialen Gründe. Magst du darüber mal ein bisschen was erzählen, was da Sache war und wieso das so wichtig war bei ihr jetzt?
Also auch hier, was den sozialen Aspekt angeht, kann man nicht sagen, dass es ein Mediator ist, was Schmerz angeht. Es gibt Pain Moderators und Pain Mediators. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt. Sorry für alle, die jetzt sagen, dieses Englisch nervt nicht voll.
Mediator.
Ich kenne den deutschen Begriff einfach nicht. Mediator mit Sicherheit, Moderatoren vielleicht. Klingt ein bisschen falsch, ja, aber könnte sein. Also es gibt Dinge, die Schmerzen beeinflussen. Sowas wie soziale Isolation, Stress und so weiter, indirekt. Und es gibt Dinge, die Schmerzen ursächlich auslösen. Das sind dann eben Mediatoren. Und Moderatoren modulieren den Schmerz. Also soziale Isolation als Moderator ohne Frage. Aber das schwierige Thema hierbei ist auch wieder, bedeutet, wenn jemand sich isoliert, dass wir ihn einfach wieder in soziale Umfelde bringen müssen und dann geht der Schmerz weg oder wird weniger. Wenn es so einfach wäre, dann bräuchte man diesen Podcast nicht und so weiter, weil es dann diese One-Size-Fits-All-Lösung für alle geben würde. Ist aber nicht so. Aber jetzt speziell bei dem Beispiel, das du nanntest, anstatt jetzt hier wieder so super Meta zu bleiben und wir wissen es nicht und sozusagen, ich versuche ein bisschen konkreter zu werden, ich hatte ja erstmal ein Gespräch mit ihr, komplett unentgeltlich, um zu gucken, wie ich die Situation einschätze. Und dann haben wir nochmal geredet und dann kam mir der Switch, dass sie zu mir ins Coaching gekommen ist. Und da habe ich einfach in diesem Erstgespräch mit ihr rausgefunden, dass sie sehr stark darunter leidet, dass sie eben den Radsport nicht mehr zusammen mit ihrer Fahrradklicke machen kann, dass sie nicht mehr in der Laufgruppe drin ist. Also bei ihr hat Sport sehr viel mit sozialer Interaktion zu tun gehabt. Bei anderen ist das nicht der Fall, bei mir zum Beispiel. Deswegen kann man auch hier wieder nicht pauschal sagen, du musst einfach mehr sozial sein, dann geht der Schmerz weg. Nee, bei ihr war es aber das Thema, dass sie sehr stark darunter gelitten hat und dass dieses Leiden unter dieser Isolation kann ein starker Moderator von Schmerzen sein. Und deswegen war das Ziel bei ihr zu schauen, wie wir soziale Interaktion möglichst früh wieder reinbekommen können, ohne eine massive Schmerzreaktion auszulösen. Und das musste dann eben nicht über Sport sein, sondern das kann auch über andere Dinge geschehen. Und das ist dann eben das Interessante, wenn man die Werte etc. einer Person besser kennenlernt, anstatt dann nur auf, ich sag mal, biomechanischer Ebene zum Beispiel zu bleiben und die Person einfach ganzheitlicher zu betrachten. Ja, Ich habe viel geredet, habe ich die Frage ansatzweise beantwortet oder zumindest in eine Richtung geleitet, wo wir jetzt weitersprechen können?
Ja. Nein, auf jeden Fall. Genau, also einfach um das nochmal zu sagen, also ist ja jetzt zum Glück schon ein bisschen her und seitdem habe ich auch einiges auch nochmal von dir gelernt zu dem Thema. Aber genau, es passiert, denke ich, jedem irgendwie mal und da muss ich mich auf jeden Fall in die Verantwortung sozusagen nehmen, dass ich da einfach auf diesem Auge sozusagen ein bisschen blind war in dem Moment oder in dem Rahmen der Zusammenarbeit, dass ich da das einfach nicht realisiert habe, wie wichtig hier das ist. Ne? Und das ja auch super spannend ist, dann eben zu sehen, dass jemand, der dann mit dem man eigentlich sehr gut kennt als Klient, weil wir auch sehr, sehr eng mit unseren Klienten arbeiten und auch sehr, sehr viel über deren psychische Situationen, soziale Situationen und so weiter einfach wissen, weil es ja so wichtige Faktoren sind, dass dann irgendwie in einem Gespräch, in Anführungszeichen, mit jemand anderem dann irgendwie rauskommt, dass da Sachen sind, die total eine total große Rolle spielen, die mir nicht so, oder die uns nicht so bewusst waren. Und auch einfach nochmal so ein bisschen der Hinweis sozusagen, dass man manchmal so ein bisschen aus seinem Trott rauskommen muss und aus dem, wie man einfach, wenn man schon gerade eine ganze Weile mit jemandem zusammenarbeitet, als Therapeut oder als eben als Trainer, dass man da immer mal wieder auch das Ganze neu hinterfragen und neu überdenken muss, um zu gucken muss, ob da irgendwie was ist, was man vielleicht eben übersehen hat, was vielleicht sehr, sehr relevant sein könnte. Und in dem Fall war es ja eben auch sowas. Und das ist ja auch ein super, super spannendes Thema, weil, du hast es jetzt schon richtig gesagt, wir können jetzt nicht einfach, wenn dieser soziale Aspekt zum Beispiel so wie da jetzt, soziale Isolation, dadurch, dass der Sport nicht mehr so geht, können wir jetzt nicht einfach sagen, wir werfen den oder diejenigen jetzt wieder in den Sport zurück oder in ihre Sportgruppe zurück, in das soziale Umfeld und dann gehen die Schmerzen dadurch weg, weil wir haben ja immer noch diese biologische Komponente und die kann gerade so bei Sehnen, wie gesagt, sehr, 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 sehr groß sein oder auch komplett dominant und das Ganze überschattend sein. Und dann müssen wir sehr, sehr gut aufpassen, weil natürlich wollen wir versuchen, eben so ein Problem in Anführungszeichen dann zu lösen, indem wir die Person dann wieder zurück in ihren Sport irgendwie bringen und das natürlich auch so schnell wie möglich. Aber wir müssen das natürlich auch im Einklang mit der Belastung und den Schmerzen machen. Und wenn jemand sehr, sehr belastungsintolerant ist und sehr, sehr die Sehne sehr, sehr sensibilisiert ist, aber das, wie gesagt, betrifft alle Problematiken, die man irgendwie hat. Wenn eine Stelle sehr, sehr sensibilisiert ist, sehr, sehr stark reizbar ist, dann muss man sehr, sehr genau abwiegen, quasi wie viel Belastung man da jetzt reinbringt, durch eben zum Beispiel solche gemeinsamen Aktivitäten dann mit der Sportgruppe, mit der Mannschaft, ne? Gerade beim Fußball zum Beispiel ist auch ein großes Thema oder eben so in der Laufgruppe, in der Radgruppe und wie viel Schmerzen die dadurch ausgelöst werden, sind dann okay und wie viel werden die sozusagen dann eben beeinflusst durch diesen positiven Aspekt, den man darüber hat. Und das ist eben auch ein Thema, wo es, denke ich, niemals irgendwo eine gute Studie sozusagen geben wird, die einfach dir genau sagen wird, hey, als Therapeut machst du das und dann wird das so funktionieren, weil es so extrem abhängig ist vom Individuum, wie man das steuert. Das einfach nur so als Beispiel gesagt, wenn die Person jetzt, wenn wir jetzt sagen, hey, geh ruhig wieder in deine Radgruppe rein und fahr da mit, dann kann es sein, dass wir jetzt vielleicht mit 30 Minuten oder mit einer Stunde Rad anfangen und dass das eben dazu führt, dass die Person sich wieder super wohlfühlt und super viel Spaß hat, aber dass sie dann vielleicht 3 Tage lang erhöhtes Schmerzlevel hat, obwohl sie eine total positive Erfahrung hatte und vielleicht sogar während dem Sportfahren, während dem Radfahren gar keine Schmerzen hatte. Und dann muss ich mich natürlich fragen, ist es das sozusagen wert? Also führt das dazu, dass wir langfristig dann darüber eine erfolgreiche Therapie hinbekommen? Oder führt das dazu, dass ich mich dadurch darüber eben selber so ein bisschen sabotiere? Und das ist ein sehr, sehr schmaler Grat, wo ich immer sage, das ist so ein bisschen Jonglieren mit der Belastung und auch mit diesen Aspekten. Weil natürlich wollen wir möglichst viele positive Aspekte im Leben von unseren Klienten irgendwie erhalten und mit reinbringen auch. Auf der anderen Seite können wir aber nicht quasi zu viel zulassen, was den Langzeit Reha-Erfolg oder Therapieerfolg quasi komplett sabotiert.
Sehr, sehr gute, wichtige Punkte, die du genannt hast. Letztendlich geht es hier um schmerzbezogene Selbstwirksamkeit wieder und wie du schon richtig erwähnt hast, es ist immer eine Abwägungssache, die am Ende immer der Patient selbst oder die betroffene Person selbst entscheidet. Ist der eventuelle Nutzen von der Aktivität mir es wert, diese potenzielle Konsequenz davon zu haben? Genau. Und ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, wir werden nie dieses eine Paper haben, das dir sagt, wenn das, dann genau das. 100%. Und
jetzt hast du ein Paper.
Ich habe einfach ein lustiges Beispiel. Nein, ich habe einfach ein lustiges Beispiel.
Da dachte, von einem du lässt mich jetzt komplett auflaufen und sagst so,
nein,
das ist eine coole Idee, aber hier ist das perfekte Paper dafür.
Sowas würde ich sowieso nie machen, weißt du ja. Wenn, dann würde ich dir das danach schicken.
Ja.
Nee, ich habe aktuellen Coaching-Klienten. Ich habe aktuellen Coaching-Klienten, der Achillessehnenschmerzen hat, passend zu deinem Podcast. Und der so ängstlich war, dass er auch aufgrund von einem Kontakt mit einer Ärztin, die ihm gesagt hat, dass er jegliche Belastung rausnehmen soll und er so am Paniken war, also so Panik bekommen hat, dass er bettlägerig war. Also er hat sich wirklich über mehrere Tage nur ins Bett gelegt. Die Frau hat sich dann um die Kids gekümmert und er war komplett raus, weil er so Angst hatte, dass, was die Achillessehne reißt.
Ja.
Und jetzt steht bei ihm ein soziales Event an, dass er mit seiner Tochter und Frau ins Playmobil-Land gehen will, weil sie das der Tochter zum zweiten Geburtstag geschenkt haben. Und da musste ich jetzt einfach gerade extrem schmunzeln, weil ich mir dachte, stell dir diese Studie vor, ist es okay, ins Playmobil-Land zu gehen, wenn man davor 3 Tage bettlägerig war? So. Nein, diese Studie wird es niemals geben. Und da musste ich halt einfach ein bisschen drüber schmunzeln. Und da, um transparent zu sein, wie das jetzt war, ich habe ihm das gesagt, so hör zu, in Anbetracht dessen, dass du vor 2 Wochen noch komplett bettlägerig warst und jetzt in einer Woche ins Playmobil-Land gehen möchtest und du bis dato der längste Spaziergang 15 Minuten am Stück war, ist es auf jeden Fall ein erhöhtes Risiko, sowas auszuprobieren. Ich kann verstehen, wenn es dir das wert ist, das auszuprobieren, weil, ich meine, es ist der Geburtstag von deiner Tochter und das ist super cool und wichtig, ein tolles Ereignis für sie. Genau, und das ist jetzt einfach Abwägungssache. Wir versuchen, dich bestmöglich darauf vorzubereiten, jetzt bis dahin längere Spaziergänge einzubauen und dann gucken, wie deine Schmerzreaktion ist. Aber am Ende kannst, musst und sollst du das selbst entscheiden, ob dir das Risiko das wert ist oder nicht.
Absolut, genau. Also genau diese Unterhaltung haben wir dann eben auch regelmäßig mit unseren Klienten, die gerade diejenigen, die sehr, sehr aktiv sind und die nur extrem schwer auf zusätzliche Belastungen verzichten können, weil wir auch gerade zum Beispiel relativ häufig Leute haben, die, also gerade Läufer oder Läuferinnen, die auch außerhalb vom Laufsport sehr, sehr aktiv sind, zum Beispiel gerade noch Rennrad fahren und dann eben noch im Alltag sehr, sehr viele Schritte gehen. Und wo es dann eben sein kann, dass diejenigen quasi sich selbst so ein bisschen so weit runter gewirtschaftet haben, in Anführungszeichen, dass sie einfach so wenig Kapazität haben, dass einfach generell der Alltag schon einfach Schmerzen auslöst und das einfach auf einem Level, dass die Schmerzen gehalten werden sozusagen und nicht weiter runtergehen können. Die aber dann eben auch noch so viele Aktivitäten in ihrem Alltag haben, wie jetzt eben Rennradfahren, eben noch zusätzlich Spaziergänge machen, die dann teilweise am Tag 2 Stunden Rennradtour gemacht haben und dann noch eine Stunde spazieren gehen, einfach als Aktivität sozusagen gemacht haben, weil sie halt aktiv sein wollen, bei denen aber genau das dazu geführt hat, dass man vom Schmerzlevel her gar nicht erst runtergekommen ist. Und das ist dann eben ganz, ganz wichtig, dass man da dann offen darüber spricht und eben da sozusagen einen guten Kompromiss findet, einfach also erstmal eine offene Situation schafft und eben, so wie du eben auch gesagt hast, sagt, hey, pass auf, jetzt im Moment scheint es so zu sein, dass diese hohe Belastung, und da sind wir jetzt rein beim biologischen Anteil sozusagen, wenn wir jetzt hier auf unser Modell zurückkommen, dass rein diese Belastung einfach ausreicht, dass die Schmerzen auf dem gleichen Level bleiben. Das heißt, was wir machen müssen, einfach entweder wir müssen jetzt 3 Monate ganz, 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 ganz millimeterweise die Gewichte und die Kapazität über unser Krafttraining erhöhen, dass wir aus diesem Sumpf sozusagen ganz langsam rauskommen. Und bei manchen Leuten, sag ich mal, wo die jetzt nicht diese Aktivität haben, sondern wo ihr Alltag einfach allein durch Arbeiten und Hund ist auch so ein Thema, was wir ganz häufig dann haben, mit Hunden rausgehen, einfach schon quasi die nur noch das Minimalding machen und dann braucht es eine ganze Weile, um sich da überhaupt rauszukämpfen, weil wir den Alltag nicht weiter reduzieren können. Aber bei denjenigen, die eben diese zusätzlichen Faktoren haben, dann müssen wir eben darüber sprechen, hey, das kann sein, dass es zu viel ist und wir müssen darüber sprechen, wie wir das jetzt machen, weil du hast ja auch, also bei dir, aber auch bei mir, sprechen wir auch über die Ziele, die Klienten haben und ich sag mal in der Physiotherapie, wenn man in eine Praxis reinkommt und einfach ein Rezept hat, dann ist es ein bisschen in Anführungszeichen einfacher, weil man da nicht so sehr zielgetrieben ist und nicht so sehr daran gemessen wird, weil der, ich sag mal doof gesagt, die Patienten kommen trotzdem rein mit einem Rezept, ja, also so, auch wenn es sehr egoistisch klingt, aber am Ende ist das natürlich so. Und wir sind natürlich einfach da mehr darauf angewiesen, dass unsere Klienten eben auch Erfolg haben. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man da in Einklang mit dem Ziel, was eben jemand hat, eben auch dann über diese Situation spricht und diese Entscheidungen trifft. Zum Beispiel eben auch jetzt nicht nur im Alltag irgendwie Belastung zu steuern oder mehr oder weniger zu machen, sondern auch eben sowas wie, hey, ich habe dann und dann einen Lauf geplant oder einen Triathlon geplant oder einen Wettkampf von irgendwas geplant. Ich werde das auf jeden Fall machen oder soll ich das machen? Und dass man dann offen darüber spricht und sagt, so wie du es jetzt formuliert hast, es wird gewisse Konsequenzen geben, sehr, sehr sicher. Natürlich auch wieder haben wir auch in der Vergangenheit sagen wir mal, eine falsche Prognose abgegeben. Wir haben gesagt, das wird sehr, sehr sicher Schmerzen auslösen. Und dann war aber der psychische Aspekt sozusagen davon oder auch der soziale Aspekt oder diese beiden haben den Schmerz so weit beeinflusst, dass die eine deutlich geringere Schmerzreaktion hatten bei so einem Event, als wir es eigentlich erwartet hatten, rein vom Umfang sozusagen der Belastung oder der Intensität der Belastung, die eigentlich deutlich mehr Schmerzen hätte auslösen müssen, aber was dann eben im Endeffekt nicht so stark war, weil die Person einfach so super happy war damit und sie so viel Spaß gemacht hat und so ein tolles Ereignis damit hatte. Aber wir müssen einfach als Therapeuten, sind wir da ganz, ganz wichtig dran zu halten, dass wir da transparent drüber sprechen und einfach die Situation aufklären und dann eben, genau wie du sagst, dem Patienten die Entscheidung überlassen, ob man das eben macht oder nicht.
100%. Also es ist auch übergriffig zu sagen, nee, das darfst du nicht machen oder sowas. Das entscheidet immer die Person, weil ansonsten haben wir wieder das Problem, diese Abhängigkeit zu schaffen. Dass die Person sich selbst nicht in der Lage fühlt, irgendwelche Entscheidungen in Bezug auf ihre Gesundheit zu treffen. Dieses patriarchische System, was schon durch dieses biomedizinische Krankheitsmodell Ewigkeiten war und auch heutzutage immer noch das dominante Modell ist, das wird halt massiv dadurch gefördert, wenn man diese Abhängigkeit schafft. Und diese Abhängigkeit ist unter anderem auch vom Wissensstand abhängig. Wenn du deine Gedanken, dein Wissen nicht mit der Person teilst, von wegen, hey, das könnte möglicherweise zu mehr Beschwerden führen, aufgrund von XYZ. Wenn die Person das weiß, dann kann sie in Zukunft die Entscheidung besser auch selbst treffen. Aber dafür ist eine gewisse Education halt auch wichtig.
Absolut, absolut. Aber jetzt musste ich gerade so ein bisschen grinsen. Bin ich vollkommen bei dir. Stimme ich dir hundertprozentig zu. Aber wir haben, und das wirst du ja hundertprozentig auch wieder mal wieder haben, gerade wenn man mit Überlastungsproblematiken zu tun hat, so wie wir jetzt mit der Achillessehne, mit der Patellasehne, haben wir tendenziell, da hatten wir in der Podcast-Folge, ich glaube zwei vorherige, haben wir drüber gesprochen oder habe ich mit Lasse drüber gesprochen, über diejenigen, die entweder viel zu viel machen und immer übertreiben und deswegen eben die Schmerzen überhaupt bekommen und auch immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand rennen und einfach aus diesem Kreislauf quasi nicht rauskommen und auf der anderen Seite dann eben die, wie du es vorhin auch angesprochen hast, mit Bewegungsangst, die überängstlich sind und zu wenig machen, damit sie vorankommen. Und so die Mitte zu finden, ist ja genau dann unsere Aufgabe. Und weil du es eben gerade gesagt hast, die Patienten oder die Klienten eben so zu edukatieren, ne? Also ihnen so viel Selbstwirksamkeit mitzugeben, dass sie eben die Entscheidung selber treffen können, ist in der Theorie sehr, sehr sinnvoll und müssen und sollen wir auch so machen, definitiv. Und dann hast du aber trotzdem hundertprozentig auch schon diejenigen gehabt, die wussten, was sie tun sollen und trotzdem jedes Mal und zwar mehrfach hintereinander die falschen Entscheidungen getroffen haben, auch im Coaching, wo wir dann trotzdem hingegangen sind und irgendwann gesagt haben, hey, natürlich können wir das nicht verbieten und wir würden das dir auch niemals verbieten, weil das dürfen wir nicht, können wir nicht und machen wir auch nicht. Aber bitte bedenke, wenn du das machst, das ist sehr doof und wir würden dir sehr, sehr stark davon abraten, das zu machen. Weil manche Leute, und das haben wir gerade eben mit dieser Alltagsbelastung, diese zusätzlichen Alltagsbelastung mit Spazierengehen, Radfahren und so weiter, manche Leute dann einfach ein komplett verschobenes Bild sozusagen haben, was für ihre Situation jetzt sinnvoll ist und was nicht. Ja, da hatten wir Leute, die hatten dann standardmäßig 20, 25, 30.000 Schritte mit Achillessehnenproblematik, die dadurch, also am Wochenende dann vor allem, die dadurch dann getriggert wurde jedes Mal und die dann, wo wir dann montags im Call saßen, regelmäßig gesagt haben, ey, es ist ja jetzt schon wieder hochgegangen, was war denn da wieder los? Und dann, ja, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Ich habe aber überhaupt gar keine Ahnung, wo das jetzt herkam, wieso die Schmerzen jetzt wieder hochgegangen sind. Und wir saßen so, hey, das ist die vierte Woche hintereinander, wo wir genau dieses Thema haben. Und wir wirklich dann gesagt haben, hey, ganz rigoros, es ist nicht sinnvoll, dass du das jedes Wochenende so weitermachst, weil du so sabotierst es gerade jedes Mal selbst. Und da brauchen wir uns nicht wundern. Und wir sagen das jetzt auch zum vierten Mal, wir werden es ja noch 10-mal sagen, dass es genauso weitergehen wird, wenn du das weiterhin so machst. Und wie gesagt, man kann die Entscheidung nicht für diejenigen treffen, aber manchmal muss man das auch ein bisschen deutlicher und rigoroser sagen, habe ich das Gefühl. Kennst du diese Situation?
Ja, 100%. Also auch je nachdem, wie verloren, also lost und verzweifelt die Person ist, brauchen sie zu Beginn der Therapie krassere Grenzen oder Richtlinien als andere. Natürlich, also das ist immer diese Grauzone dazwischen oder dieses Spektrum. wo wir versuchen, uns dann langfristig gesehen in der Mitte aufzuhalten. Und an diejenigen, die chronische Schmerzen haben und immer wieder diese Rückschläge haben, zum Beispiel durch eine Entscheidung, wie du sie jetzt gerade erwähnt hattest, das gehört natürlich auch zum Prozess dazu. Und manchmal lernt man erst, wenn man 50 Mal den Fehler gemacht hat, wenn man so nennen möchte. Aber selbst wenn die Therapie dazu geführt hat, dass die Person einmal von 10 Mal dann die andere Entscheidung trifft, dann hat es sich ja trotzdem gelohnt. Also da versuche ich den Leuten auch den Druck wegzunehmen, dass sie jetzt immer die richtige Entscheidung treffen. Ich versuche denen ein paar Heuristiken mitzugeben oder Prinzipien, an denen sie sich orientieren können. Und dann wird man in den meisten Fällen damit richtig liegen, aber natürlich nicht immer.
Absolut, ja. Genau, ich versuche dann auch, gerade wenn es dann perspektivisch gegen Ende des Coachings geht und die Leute dann eben, wir ja auf jeden Fall daran arbeiten wollen, die Leute selbstwirksam zu machen, dass sie wieder Kontrolle über ihre Situation haben, dass sie die Entscheidung eben selber treffen können und dann eben auch selber weitermachen können, weil wir betreuen ja beide auch viele Leute, die chronische Probleme haben, teilweise auch schon seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten teilweise schon Schmerzen haben und bei denen es natürlich auch sehr, sehr schwierig ist oder schwer ist, sowas aufzubrechen dann und auch die Leute wieder auf den richtigen Weg zu bringen, beziehungsweise nachhaltig auf den richtigen Weg zu bringen und die auch noch eine ganze Zeit lang nach der Betreuung von uns oder das Coaching von uns quasi daran arbeiten müssen, dass es da weitergeht. Und da versuche ich immer noch einfach so relativ, also gerade wenn ich Leute habe, bei denen die so dafür prädestiniert sind, immer wieder gegen die Wand zu fahren und einfach immer wieder übertrieben haben, versuche ich immer Regeln quasi einmal aufzustellen im Coaching, die wir jetzt gemeinsam aufstellen und die quasi immer noch so einen kleinen Sicherheitsaspekt mit drin haben oder so einen kleinen Sicherheitspuffer mit drin haben. Erinnere ich mich zum Beispiel an einen Klienten, den wir hatten, der seit 30 Jahren Achillessehnenschmerzen hatte. Also der haben wir Ende oder Anfang 50 war er, als er ins Coaching kam, hat gesagt, dass er mit Anfang 20 das erste Mal Achillessehnenschmerzen hatte. Natürlich on-off logischerweise, aber meistens Achillessehnenschmerzen hatte, ne? Mal irgendwann zwischen einem Jahr, wo es nicht so war, aber eine krass lange Zeit mit Abstand der Spitzenreiter, der traurige Spitzenreiter in Anführungszeichen, den wir hatten, wo wir es geschafft haben, dann, dass er von humpelnd zu schmerzfrei wieder laufen konnte, für einfach ein gewisses Pensum und der auch absolut dazu geneigt hat, immer wieder zu übertreiben, immer wieder zu übertreiben, immer wieder auf die Schnauze zu fallen. Und dann haben wir einfach quasi die fixe Regel festgelegt und haben gesagt, okay, pass auf, wenn du läufst, und du hast eine Schmerzreaktion, egal wie die ausfällt, egal wie lange die Schmerzen jetzt erhöht sind, du musst 2 volle schmerzfreie Tage haben, bis du wieder laufen kannst. Das wäre normalerweise nicht notwendig, weil wenn jemand läuft und hat dann am nächsten Tag Schmerzlevel von 1 und dann am übernächsten Tag geht es wieder runter, dann müsste der jetzt nicht 2 Tage lang komplett nichts machen und also nicht laufen, um dann wieder laufen zu dürfen. Aber bei demjenigen wusste ich sowieso, dass der vielleicht dann auch mal nicht 2 volle Tage macht, sondern vielleicht nur einen vollen Tag macht und das einfach so ein bisschen noch als fixe Regel, als Sicherheitsprogramm mit eingebaut ist. Und als er sich daran gehalten hat, hat es auch wunderbar funktioniert, bis er es nicht mehr so gemacht hat. Und dann sind die Schmerzen leider zurückgekommen, weil er es halt wieder übertrieben hat, wo ich dann ein paar Monate später nochmal nachgefragt hatte und dann er gesagt, ja, das ist dann doch wieder ein bisschen da gewesen, weil ich trotzdem weitergemacht, weil ich wollte einfach drinbleiben und jetzt läuft er halt wieder mit einem Schmerz von 2 bis 3 auf der einen Seite. Und das ist dann eben auch so ein Fall, wo ich ein reines Gewissen habe, weil ich sage, hey, ich habe alles probiert, um der Person quasi ein nachhaltiges System mitzugeben. Und am Ende können wir quasi an diese Adherence, an diese Adherenz, also das Dranhalten an diese Regeln, an das Training, an das, was wir zusätzlich mitgeben, können wir nur versuchen, unser Bestes zu geben und das mitzugeben. Aber wenn das dann nicht eingehalten wird, das ist dann eine Sache der Person.
Ja. Definitiv. Wir können einfach schauen, dass wir die Hürden möglichst gering halten, um die Therapie für die Person optimal umzusetzen. Aber wie die Langfristigkeit sein wird, Menschen sind nicht rationale Wesen.
Ja, der Mensch ist kein vernunftbegabtes Wesen. Das ist leider richtig, ja. Okay, Gino, jetzt haben wir fast eine Stunde gebrabbelt und eigentlich habe ich mir vorgenommen, dass ich am
und
Anfang
gesagt,
direkt
mein Gott.
Genau, und dass ich am Anfang mal wieder unser E-Book erwähne. Wir haben nämlich ja zusammen ein E-Book geschrieben, den Sehnen-Schmerz-Guide, den es auch immer noch gibt und der auch immer noch aktuell ist und den man sich immer kaufen kann, wenn man Therapeut ist, vor allem, also für Therapeuten, für Trainer, die mit Patella- oder Achillessehnenschmerzen umgehen wollen und quasi in maximaler Kompaktheit auf, ich glaube, 33 Seiten oder sowas sind es, erklärt bekommen, wie man Patella- und Achillessehnenschmerzen angehen kann, wie man Klienten oder Patienten eben helfen kann oder auch Sportlern, wenn man zum Beispiel Athletiktrainer ist, wie man damit umgehen kann, welche Übungen sinnvoll sind, wie man das Ganze steuern kann. Also einfach alles schön kompakt zusammengefasst, aber eben so, dass es für Trainer und Therapeuten geeignet ist, damit zu arbeiten. Und der Link dazu, den findet ihr dann wie immer in den Shownotes, in der Beschreibung zum Podcast. Ja, wollte ich eigentlich am Anfang machen. Bis hierhin hat wahrscheinlich eh niemand gehört. Deswegen, ja, vielleicht kauft ja der ein oder andere das Ganze nochmal. Aber das ist eigentlich so das Sinnvollste, was wir noch mitgeben können. Zusätzlich zum Podcast, da ist einfach alles nochmal zusammengefasst.
Genau. Also können sich natürlich auch Betroffene anschauen. Und es wird auch mit Sicherheit Betroffene geben, die rein mit dieser Information das dann selbstständig umsetzen können, so wie du mit Sicherheit auch viele hast, die in ein Erstgespräch kommen und du gibst ihnen ein paar Tipps oder machen die das. Aber ich würde mich jetzt, sage ich mal, als betroffene Person nicht drauf verlassen, da mit einem E-Book objektiv meine Situation betrachten zu können und dann aus der Spirale rauszukommen, wenn ich da seit Ewigkeiten Schmerzen habe. Es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, zumal der Preis ja auch super gering ist. Ich weiß gar nicht, wie der aktuell ist, aber
gut, dass
kann man auf jeden Fall versuchen. Und ey, und wenn das dann, wenn man mehr Unterstützung braucht, dann können sie ja zu dir ins Coaching kommen.
Genau. Ein wichtiger Teil ist ja eben auch dieses objektiv einschätzen können und beziehungsweise Einschätzung bekommen. Und auch wenn wir eben versuchen, jedem Selbstwirksamkeit mitzugeben, ist es trotzdem aber nochmal was anderes, wenn man da regelmäßig einfach objektiv gesagt bekommt, ob das sinnvoll ist, was man da tut oder eben nicht. Da gehört nämlich relativ viel noch dazu. Genau, Tino, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Wunderschön, mal wieder zu sprechen. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wenn du mal wieder Bedarf hast, über Sehnenthematiken zu sprechen in deinem Podcast, dann freue ich mich darüber, über eine Einladung. Kein Druck an der Stelle natürlich, aber
komme ich drauf zurück auf das Angebot, garantiert. Und, ich habe ja schon gesagt, dass du in den Inner Circle kommen sollst. Also das haben wir ja schon fix gemacht. Also noch kein Termin, aber das wird... Da werde ich drauf zurückkommen, auf das Angebot. Und das veröffentlichen wir ja dann auch als Podcast. Deswegen haben wir dann beides in einem.
Yes, so machen wir das. Tino, was kann man denn noch, super, oder wo kann man noch mehr über dich herausfinden?
Zwei Dinge. Letztendlich, wenn die Leute chronische, also wenn du, ich spreche jetzt den Zuhörer an oder die Zuhörerin, wenn du chronische Schmerzen hast und bei Nils deine Thematik vielleicht nicht 1:1 zu Nils passt, dann kannst du dich auch bei mir /uns melden. Und wenn du Therapeut oder Trainer bist und dich wissenschaftlich fundiert weiterbilden möchtest, dann der Inner Circle. Also das ist meine Lern- und Community-Plattform. Genau, finde mal alles auf Instagram bei mir oder auf meiner Webseite. Also Gino Lazzaro oder ginolazzaro.com. Und ich habe es mittlerweile so minimalistisch gehalten, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme, dass das Menü besteht aus... willst du was lernen oder hast du Schmerzen? Und dass man darüber dann halt direkt entweder zu der Firma Pain Physio geleitet wird, worüber wir das Coaching machen, oder dann eben zum Inner Circle weitergeleitet wird. Also mein Angebot möglichst offensichtlich und minimalistisch gehalten. Das war's nämlich schon.
Und wer den Inner Circle als Therapeut nicht wahrnimmt und dafür nicht bezahlt, dem ist auch nicht mehr zu helfen, weil das einfach wirklich ein absoluter No-Brainer ist, wie es so schön heißt. Also wer ein bisschen Geld übrig hat, und es ist ja nicht viel, also der Preis ist nicht hoch für das, was man da bekommt. Das ist unfassbar, unfassbar gut. Und dementsprechend tut das, macht es.
Und Nils ist auch drin. Also Nils wird auch drin sein in einem Face-to-Face-Event. Vielleicht noch kurz dazu, Face-to-Face bedeutet, dass man eben nicht nur eine Aufzeichnung von einem Call mit einem Experten anhören kann, wie es ja sonst überall der Fall ist, sondern dass ihr halt live im Call dabei sein könnt und eure individuellen Fragen stellen könnt. Jemanden so prominenten wie Nils.
Oho. Jetzt genug der Lobpreisungen hier, ne? Gino, ich wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns, wir hören uns und bis
demnächst. Bleib so, wie du bist. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.